Ja, vielen Dank für die wunderbar passenden Lieder und auch für das Zeugnis, lieber Walter. Bewegend. Ja, und Jesus ist für uns Christen der, der für uns da ist, der für uns sorgt. Und als Prophet, wir haben das gerade besungen, ist er auch ein gewaltiger Prediger gewesen, der uns ganz viele wichtige Wahrheiten als Menschen hinterlassen hat. Seine Jünger, die Apostel, haben vieles aufgeschrieben davon. Und wir werden uns heute einem Text zuwenden, der es in sich hat, der etwas robust klingt für unsere Ohren zunächst einmal. Wir wollen uns dem gleich zuwenden, unser Thema, was Jesus über Katastrophen sagte. Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten? Fragezeichen. Oder schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten? Die Frage der Betonung, nicht wahr? Ja, wie ist das? Die meisten Medien oder Medienschaffenden würden sagen, ja, schlechte Nachrichten. Nachrichten sind für uns gute Nachrichten. Warum? Die lassen sich besser verkaufen. Da steigen die Umsätze, wenn man die Schockwirkung mit beachtet und die offenen Augen und Ohren. Was? Hast du gehört? Das und das ist passiert. Schlimmes, Schlimmes. Ja. Und der Mensch hört in der Tat, leider, so ist es meist besser hin, wenn etwas Schlimmes, etwas Schreckliches geschehen ist, als dass man eine gute, eine frohe Nachricht aufnimmt, nimmt man auch gerne an. Aber gute Nachrichten reißen uns Menschen nicht so sehr vom Hocker. Aber eine Schlagzeile mit Schockwirkung geht unter die Haut und verkauft sich in der Regel leider ganz gut. Im Jahr 2023 war ich zu Vorträgen nach Neumarkt, Oberpfalz, glaube ich, ja, gefahren. Und auf meiner Fahrt dorthin bin ich an drei Unfällen vorbeigefahren, glücklicherweise aus meiner Sicht gesagt auf der Gegenfahrbahn, sodass ich doch weiterfahren konnte. Aber komischerweise war an jeder Unfallstelle Stau auf der rechten Fahrbahn, wo kein Unfall war. Wie kommt das nur? Gaffer. Man bremst runter auf 30 Stundenkilometer und guckt und guckt und guckt. Und das erzeugt eben dann den Stau. Und das zeigt, wie wir Menschen gestrickt sind. Nun, ich stelle mich da nicht drüber. Wir werden einfach abgelenkt und sind geschockt, wenn eine Katastrophe, ein Unglück passiert. Und wir sind einfach fassungslos. Und es fesselt uns auf eine sehr seltsame Art und Weise. Und vom Unglück, von einer Katastrophe geht eine seltsame Wirkung aus. Sie fordern unsere Aufmerksamkeit. Und es wäre ja auch komisch zu sagen, ich habe nichts gesehen, ich fahre einfach weiter. Leider gibt es ja auch solche Phänomene, dass man Leuten, die keine Hilfe, Entschuldigung, die Hilfe bräuchten, dass man ihnen keine Hilfe zuteil werden lässt, dass man einfach vorbeigeht und Leute an der Straße verbluten, verunfallt sind und ihnen keine Hilfe zuteil wird, das ist das andere Extrem. Man ist fassungslos und doch will man das, wenn man einen Unfall sieht, wenn man von einer Katastrophe hört, man will es verstehen. Wie kommt das? Wie kann das passieren? Und wir alle wissen nicht, was wir noch an Unglücken oder Katastrophen in unserem Leben erleben werden. Die kleinen des Alltags, die ja auch eine Riesenkatastrophe sein können für uns als Familie, wenn plötzlich Mama krank wird, der Papa oder ein Kind. Da muss ich gleich einen Turm einstürzen oder eine Brücke zusammenbrechen. Uns treffen viele kleine Katastrophen, die wir natürlich in unserer Sprache nicht als die klassische Katastrophe bezeichnen würden. Besonders Katastrophen, die wir Naturkatastrophen nennen, werden diese Erde noch treffen und massiv erschüttern, das sagt die Bibel vorher. Und dabei werden unfassbar viele Menschen sterben. In der Offenbarung wird das beschrieben. Und wir wollen uns auch bewusst machen, dass es manche Meldungen oder Ankündigungen über Katastrophen gibt, die natürlich auch aufgebauscht und aufgeblasen sind, weil man damit Geld verdienen kann. Dass wir eine Klimakatastrophe zu erwarten haben, behaupten viele. Und wir wissen, noch nicht so lange her haben Schüler auf eine halblegale Weise am Freitag die Schule geschwänzt und sind auf die Straße und haben protestiert und meinten damit, das Klima retten zu können. Die Bibel hat eine ganz andere Betrachtungsweise, eine andere Weltsicht, was das Klima angeht. Und Gott hat uns durch den Regenbogen, an dem wir uns gestern kurz erinnert, etwas versprochen, woran wir uns im Vertrauen auch halten dürfen. dass Saat und Ernte nicht aufhört, Frost und Hitze und so weiter. Gott lenkt den Kreislauf der Jahreszeiten. Und das heißt nicht, dass wir nicht aufs Klima achten sollten, aber wir sollten keine Katastrophenstimmung verbreiten und nicht zu Klimasektierern werden. Und ich habe den Eindruck, davon gibt es leider gerade sehr viele, die vermeintlich Zuversicht verbreiten, aber eigentlich nur Angst machen. Ja, wir können auch sagen, Unglücke und Katastrophen sind leider eine tägliche Realität. Wir können uns eigentlich gar nicht satt informieren. Also wir übersättigen uns sozusagen mit diesen ganzen Dingen, wenn wir da meinen, wir müssten alles reinsaugen, wird es uns nicht gut bekommen. Das heißt, dadurch, dass jeden Tag irgendwo ein Unglück passiert, können wir so viel sammeln, dass es uns erschlägt, dass es uns auch überfordert. Und wir wissen ganz genau, so wie die Zeit weitergeht, wird es auch weitergehen mit solchen schlechten Nachrichten. Und doch, man muss sagen, schlechte Nachrichten sind einerseits willkommen. Und so erzählen wir uns Dinge, die passieren, weil wir es natürlich auch verstehen wollen, weil wir es einordnen wollen, weil wir auch verunsichert werden dadurch. Und so war das auch bei Jesus. Aber es ist gut zu wissen, auch durch die Verse, die wir gerade gehört haben aus Jesaja, wer auf dem Thron sitzt, wie er die Welt sieht, dass die Nationen für ihn wie Staubkörnchen sind. Unglaublich. Er schaut von oben herab, ohne so von oben herab zu reden, als ob er uns nicht lieben würde. Er kümmert sich um uns. Gott kam von oben herab. Jesus kam von ganz oben herab und wurde Mensch. Er wurde uns gleich, um ein Mittler zu werden, um uns mit Gott in Verbindung zu bringen. Und doch lesen wir in Amos Kapitel 3, Vers 6 ein für uns durchaus rätselhaftes Wort, und das werde ich heute nicht weiter erklären. Wird etwa in der Stadt das Horn geblasen und das Volk erschrickt nicht? Man könnte auch sagen, heult nicht im Ort die Sirene? Nicht um 12 Uhr, wenn sowieso die Freiwillige Feuerwehr eine Übung macht, sondern mitten in der Nacht. Und dann erschrickt man und denkt, was ist los? Wird etwa in der Stadt das Horn geblasen und das Volk erschrickt nicht? Geschieht etwa ein Unglück in der Stadt und der Herr hat es nicht bewirkt? Letztlich müssen wir sagen, Gott könnte jedes Unglück auf dieser Erde verhindern. Jedes. Aber wir haben das schon am ersten Abend erörtert, was das bedeutet. Wenn er jedes Unglück verhindern würde, müsste er mich und dich aus dem Verkehr ziehen, weil wir potenzielle Unglücksverursacher sind. Durch eine tollpatschige Lenkbewegung am Auto, weil wir auf der Arbeit einen falschen Knopf gedrückt haben oder übersehen haben, dass der Kollege gerade in Not ist und ich den Warnknopf nicht gedrückt habe und so weiter. Und Gott lässt es weiterlaufen, aber er wacht über all dem und er wacht vor allen Dingen über den Seinen, die unter seinem Schutz stehen, die unter seinen Flügeln Zuflucht gesucht haben. Und das rüttelt uns dann wach, so eine Katastrophe. Es reißt uns heraus aus dem Schlaf des Wohlstands. Gott tut diese Dinge, auch wenn wir das nicht erklären können, denn er lenkt es. Er könnte alles verhindern und er verhindert ganz gewiss vieles. Ich habe auch am ersten Abend erzählt, wie mir eine Siebdruckplatte, also so eine Mehrschichtplatte bei 140 Stundenkilometer ins Auto flog. Das hätte auch ein bisschen höher, dann in die Scheibe einschlagen können. Aber das ist nicht passiert. Und wir werden vor vielen Unglücken bewahrt, wir die Kinder Gottes, ohne das zu wissen. Weil Gott versprochen hat, dass seine Engel auf uns Acht geben. Er hat sie ausgesandt um derer Willen, die das Heil erben sollen. Das heißt, Gottes Schutzstaffel sozusagen, die Engel, sind um die, die Kinder Gottes sind, die in seiner Hand sind. Und es widerfährt uns nichts, was nicht an Gott vorbeigeht. Und doch erfahren auch Christen schwere Dinge. Leid, Not, Katastrophen. Das gibt es. Nun, wir können zurückdenken in die letzten 30, 40 Jahre. Und wenn wir dann manche Bücher vielleicht haben, in denen das auch dokumentiert ist, dann würden wir uns vielleicht erinnern, die wir ein bisschen älter sind, wie viele Katastrophen es schon gab. Und das hört, wie gesagt, nicht auf. 1986 explodierte in Tschernobyl ein Atomkraftwerk. Und ich weiß noch, wir waren frisch verheiratet, Gabi und ich, am 26. April haben wir geheiratet. Das war der Termin unserer Hochzeit. Da haben wir Hochzeit gefeiert. Einen Tag später im Schwarzwald waren wir morgens in der Pension am Frühstücken. Und erst da haben wir gehört, was los ist. Da lief der Fernseher, wir hatten Frühstückstisch, gemütlich. Und das ist nicht die Art, wie ich mir den ersten Tag nach meiner Hochzeit vorgestellt habe. Hiobs Nachrichten, Hiobs Botschaften. Keiner wusste, was damals auf uns zukommt. Man sprach von dieser Strahlung, von der Wolke, die da über Bayern reinzog nach Deutschland und so weiter. Und dann einige empfahlen, nein, nicht rausgehen, nicht rausgehen. Oder wenn, dann die Schuhe säubern. Ja, aber wie säubert man das alles? Das war eine nicht greifbare Gefahr. Ja, und so fing unser Einstand in die Ehe an. Mit dieser dunklen Wolke im buchstäblichen Sinn, aber mit der offenen Frage, was heißt das jetzt? Und wir waren alle damals in Deutschland und darüber hinaus verunsichert, weil keiner konnte genau wissen, was heißt das jetzt? Radioaktive Strahlung. Man wusste es theoretisch, aber welche Auswirkungen hat das? Darf man noch die Milch trinken? Ja? Kann man die Felder noch abernten und daraus ja, was auch immer machen und so weiter? Und das hat nicht aufgehört bis heute mit den Katastrophen. Das wird nicht aufhören. Und jetzt haben wir fast 10 Minuten nur darüber nachgedacht, es gibt Katastrophen, wir haben mit Katastrophen zu tun. Aber warum? Weil es weitergeht mit Katastrophen. Es wird nicht besser werden mit Katastrophen. Aber weißt du, was die größte Katastrophe ist? Wenn du nicht mitnimmst, was Jesus uns sagt über Katastrophen. Das wäre wirklich die allergrößte Katastrophe. Und die können wir vermeiden. Und jetzt lese ich uns den Text. Das sind nur 5 Verse. Aber die sind dick wie Sirup. Gottes Wort ist immer sehr nahrhaft. Aber zu diesem Thema, die sind dick wie Sirup. Ganz, ganz dichte Sprache und einfache Worte, die Jesus hier gebraucht, damit wir diese einfache Botschaft verstehen. Lukas Kapitel 13, Verse 1 bis 5. Zu dieser Zeit waren aber einige zugegen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Und er antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer vor allen Galiläern Sünder waren, weil sie diese erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie tötete. Meint ihr, dass sie vor allen Menschen, die in Jerusalem waren, Schuldner waren? Die in Jerusalem wohnen, Schuldner waren? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Nun, der Zusammenhang, in dem diese Verse stehen, ist zum Verständnis hilfreich. In Kapitel 12, Vers 55 spricht Jesus von den Zeichen der Zeit. Und er meint damit, so wie man die Wetterlage beurteilen kann, es gibt Südwind dort in der Region in Israel, so kommt heißes Wetter, so sollte man auch die Augen offen haben, um die Zeit zu beurteilen. Und damit macht Jesus klar, Dinge, die heute geschehen, sollen wir beurteilen. Wir können und sollen etwas daraus lernen und darum geht es im Text. Schlechte Nachricht, die schlechte Nachricht, sie ist willkommen. Klingt komisch, aber so ist das. Die Leute ziehen hier in der Situation, dieser Geschichte, in diesem Bericht mit Jesus umher. Tausende folgten ihm, wie wir wissen. Wir sehen, wie sich Jesus unter den Menschen aufhält. Und da sind nun auch ein paar Leute dabei, die gleichen so einer geschüttelten Sprudelflasche. Ja? Wir wissen, wie das ist. Ja? Oder bei Cola ist es vielleicht noch schlimmer. Ja? Viel Zucker und viel Kohlensäure. Und weh, du machst die Dose auf oder ja, das Fläschchen auf, dann spritzt das raus. Und so kommt das bei denen. Sie können diese Nachricht nicht für sich behalten. Diese schlimme, ja schlechte Nachricht muss raus. Sie muss unter das Volk, sie muss zu Jesus. Und sie gibt es täglich, diese schlechten Nachrichten. schlimme und schlechte Nachrichten sind willkommen in dieser Hinsicht. Sie werden gerne gehört, weil man denkt, was? Schon wieder was passiert? Ob damals oder heute. Der Tod gehört zum Leben wie die Geburt, leider. Das Unglück gehört zum Leben wie das Glück, Freude wie das Leid. Täglich passieren schöne, aber auch ganz schön schreckliche Dinge. Der eine gewinnt das Motorrennen, der andere kommt dabei um. Die Rennpiste des Lebens ist eben rau. Und diese schlechte Nachricht findet Gehör. Egal wie schlimm oder schlecht die Nachricht auch ist, immer wird sie gehört und vernommen, aufgenommen. Jeder Reporter oder Journalist weiß es. Jeder Verleger, Zeitungsverleger. Mit solchen Nachrichten macht man eben sein Geld, da klingeln die Kassen. Wir Menschen sind in dieser Hinsicht irgendwie schief gewickelt. Reporter wagen sich weit hinein in die Krisen und Kriegsgebiete und manchen hat es das Leben gekostet. Und natürlich ist Berichterstattung wichtig. Wir sollen informiert sein. Aber viele Leute haben die merkwürdige Tendenz, sich an solchen Bildern zu ergötzen, zu gaffen, zu üben, eine schleichende, verborgene Faszination aus. Nur so kann man sich eben das Phänomen der typischen Gaffer an der Unfallstelle erklären. Da steht man und starrt, ohne zu helfen, wie gelähmt, aber behindert auch noch Rettungsleute. Und das geht gar nicht. Aber es kommt vor. Wer hat das im Verkehrsfunk nicht schon gehört? Stau an der Unfallstelle wegen Gaffern. Ja, es geht eine unheimliche Faszination von einem Unglück aus, so als ob sich eine unausgesprochene Botschaft mit ihr verbindet. Sie zeigt auf besondere Weise, dass das Leben ein schreckliches, ein jähes Ende haben kann. Und dieser Kern des Geschehens, das schockt uns. Dieses Abrupte. Er war doch gerade noch unter uns. Mir hat ein Handwerker erzählt, der in einem Betrieb arbeitete, bei dem eine große Presse, also Stahlpresse, aktiv immer eingesetzt wird. Und da hat einer den Sicherheitsknopf nicht gedrückt und wollte etwas rausholen und das Ding kam runter, er war platt. Und er erzählte mir, wie er geschockt war. Er hat gesagt, das fasst man nicht, das ist unglaublich. Wir haben gerade noch gesprochen mit einem, plötzlich war er nicht mehr da. Und wie das alles aussah, furchtbar. Und das schockt uns alle. Ja, das ist klar, da kann man nicht drüberstehen. Aber diese Plötzlichkeit, dieses Abrupte, aus dem Leben herausgekickt zu sein durch ein Unglück, ob das nun selbst verschuldet ist oder nicht, lassen wir dahingestellt. Das ist etwas, das uns einfach schockt. Und Jesus greift das auf, weil er weiß, das beschäftigt uns. Er kennt uns ja durch und durch. Und die gute Nachricht ist nun, bei diesen schlechten Nachrichten, Jesus kann jeden retten. Also, diese Leute erzählen diese schlechte Nachricht und Jesus hört das sich an. Es wird ihm so zugetragen. Und damit zieht im Gemüt mancher Leute sicher wieder die dunkle, bedrohliche Wolke auf. Aber wer steht da eigentlich nun vor ihnen? Wem erzählen sie denn das? Dem dahergelaufenen Wanderprediger? Nein, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Die Leute bringen Jesus diese schlechte Nachricht. Ihm, der eigentlich die gute Nachricht in Person ist. Jesus sagte, ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Den Hirten auf dem Feld, wir erinnern uns an Weihnachten, ist noch nicht so lange her, ja, denen wurde Jesu Geburt von den Engeln mit den folgenden Worten angekündigt. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn, Begründung, euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Der Herr, nicht irgendein Herr, der Herr. Der Herren, der König, der Könige. Und damit steht und fällt alles im Leben. Die größte Katastrophe deines Lebens wäre, dass du nicht begreifst, wer Jesus ist. Irgendwann wirst du dein Knie vor ihm beugen. Das steht im Philipperbrief. Jedes Knie, jedes Wesen, das Gott geschaffen hat, wird seine Knie vor ihm beugen. Das tue ich gerne. Das habe ich heute Morgen gemacht und gebetet. Das tue ich gerne, mich vor Jesus beugen, weil er der Herr ist, der König. Und nun, Jesus spricht weiter. Er spricht von diesem Massaker, so würde ich es nennen. Die schlechte Nachricht von diesem Massaker. Was ist hier passiert? Nun, einige Galiläer wurden beim Opfern von Soldaten des blutrünstigen Pilatus niedergemetzelt. Der Statthalter Pilatus, ein römischer offizieller Vertreter des Römischen Reiches, und wir nennen es ein Massaker. Der Text sagt nicht genau, was da passiert ist und auch gar nicht, dass man absichtlich und bewusst das Blut der Opfertiere mit dem der Leichen vermischte, doch es hat sich vermischt, weil das Blut regelrecht gespritzt haben muss. Eine schreckliche Vorstellung und Szene. Nun, wer waren die Galiläer? Dies könnten die Zeloten gewesen sein, also zu den Zeloten einer radikalen, religiösen, kämpferischen Gruppe gehört haben, diese Leute, die da starben. Mit ihnen lag Pilatus ständig im Clinch, im Streit. Sie planten ständig Aufstände und Attentate gegen Römer, als erklärte Feinde Roms. Die Zeloten, auch Eiferer genannt, stammten aus Galiläa. Wahrscheinlich hatte Pilatus einen guten Grund, aus seiner Sicht so dreinzuschlagen. Das Schwert Roms hat diesem ein schreckliches Ende bereitet, diesem Treiben und diesen Menschen. Befehl gegeben, Befehl ausgeführt. Die Sicht Jesu ist nun ganz anders als das Dogma der Pharisäer, das da sagt, die Größe der Sünde erkennt man an der Größe des Unglücks, das einen Menschen trifft. Das heißt, wen ein schweres Unglück trifft, der muss ein großer Sünder gewesen sein. Ist das so? Für Jesus nicht. Aus den Evangelien erfahren wir, dass Jesus seine Mitmenschen durch und durch kannte. Er wusste, dass diese Leute so komische Gedanken hatten. Sie glaubten also, und das war gängig unter den Juden, wenn dich eine schwere Krankheit, ein Unglück trifft, dann hast du schwer gesündigt. Dann hast du Gottes Gebot übertreten und deshalb trifft dich dieses Unglück. Diesem Denken begegnen wir auch im Johannesevangelium, als es um die Heilung des blindgeborenen Mannes ging. Das haben wir auch schon in diesen Tagen betrachtet. Jesus heilte diesen Blindgeborenen und sagte klipp und klar, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Und wenn dir Schweres widerfährt, ja, manchmal kann es sein, dass du irgendwas im Leben falsch gemacht hast. Wenn ich mich über mein Vermögen verschulde und dann die Schuld mich einholen, dann habe ich das mir selbst eingebrockt. Das ist schon klar. Also wir sagen nicht, dass es nie sein kann, dass ich mich selbst in Schwierigkeiten gebracht hätte. Aber in vielen Fällen ist genau diese Vorstellung eine falsche Vorstellung, dass die schlimmsten Sünder auch die schlimmsten Dinge erleben. Das ist nicht so. Hatte Hiob irgendwas ausgefressen? Hiob Kapitel 1, Kapitel 2. Hat er ein paar Leichen im Keller gehabt? Hat er krumme Geschäfte gemacht? Nein, alles nicht. Oft werden genau die attackiert, die mit Gott konsequent leben. Die geraten unter Beschuss, unter Dauerfeuer. Ist ja klar. Gottes Vorzeige, Fromme, sind für den Teufel ein Dorn im Auge. Hiob konnte von dem Satan nicht ausgestanden werden. Satan hasste Hiob und sein Zeugnis. Und Hiob bewährte sich. Und doch war er auch nur ein Mensch, nicht vollkommen. Also jetzt stellt Jesus die entscheidende Frage, um das Problem am Schopf zu packen. Meint ihr, dass diese Galiläer vor allen Galiläern Sünder gewesen waren, weil sie dies erlitten haben? Also er spricht jetzt von denen, die dort in dieses Massaker geraten sind. Nun, sicherlich glaubten diese Leute das, sonst hätte Jesus dieses Thema wohl kaum aufgegriffen und nicht diese Frage so speziell gestellt. Und damit greift er auch die falsche Lehre der führenden religiösen Schicht an. Ist aber falsch, das zu glauben. Jesus gibt hier eine Erklärung und Aufklärung für Selbstsichere. Für solche, die glauben, das wäre mir nie passiert. Also, nee, also sowas kann mir gar nicht passieren. Ich bin so ein frommer, so ein lieber Mensch. Ach wirklich? Es fällt auf, dass Jesus hier auf dieses Massaker eingeht, später aber bewusst auf ein ganz anderes Unglück zu sprechen kommt, auch auf eine andere Kategorie von Unglück. Denn wenn auch das Massaker eine Gewalttat von Menschenhand war, so gibt es doch Unglücke und Katastrophen, die ohne menschliches Zutun geschehen. Es kann jeden treffen, auch heute. Ein Massaker ist eine Gewalttat durch Menschenhand. Und es laufen leider, das muss man sagen, genügend verrückte, gestörte, gewaltbereite Menschen frei herum. Opfer von solcher Gewalt kann jeder Bürger werden. Ich habe vorige Woche mit meiner Tochter und auch mit meiner Frau darüber gesprochen. Ich habe gesagt, hätte nicht gedacht, dass ich mit Anfang 60 mir ernsthaft diese Frage stellen muss. Und die stelle ich mir jetzt. Was tue ich, wenn bei uns in Grolsheim, wenn ich beim Spaziergang sehe, dass da einer mit seinem Messer rumfuchtelt im Kindergarten, ja, was tue ich dann? Was mache ich dann? Und ich habe gesagt, diese Entscheidung muss ich hier jetzt und heute treffen, nicht erst dann, wenn es soweit ist. Und ich muss wissen, was ich tue und was ich vorhabe und was ich bereit bin zu opfern. Hättest du das gedacht als Mann? Ich denke, es ist gut, wenn wir uns diese Frage stellen. Bin ich bereit, dazwischen zu gehen, was auch immer es kostet, um Menschenleben zu retten? Das muss jeder für sich klären. Und das ist nicht herbeigeredet. Ich glaube, es ist uns allen klar, die Gefahr müssen wir nicht heraufbeschwören, aber wir sollten sehr geerdet und nüchtern sein. Es kann jeden von uns erwischen und treffen. Ich mache keine Angst, ich möchte nur sagen, sind wir realistisch. Wir haben kein Paradies auf Erden. Und wenn es besser wird in Deutschland, dann schön. Wenn es schlimmer wird, auch nicht schön, aber dann müssen wir wissen, wie wir uns zu verhalten haben und bereit sein. Opfer von Gewalt kann jeder Bürger werden. Es kann mich heute und dich morgen treffen. Egal wie gut oder schlecht wir sind, darum geht es hier es gar nicht. Vielleicht erinnern wir uns noch an den inzwischen verstorbenen Wolfgang Schäuble. Er saß im Rollstuhl viele Jahre wegen einem Angriff. Oskar Lafontaine wurde einst schwer verletzt, er hat es überlebt, aber das war auch kritisch. Nicht nur Politiker werden angegriffen, auch ganz normale Leute mittlerweile. Diese Welt ist total verdorben. Wer konnte nur je behaupten und das auch noch verbreiten, dass der Mensch ein moralisch reines, gutes Wesen ist? Wir erleben doch genau das Gegenteil. Und wenn ich ehrlich bin und wir schauen in den Spiegel und überprüfen unser eigenes Leben, dann stimmt das, was Jesus sagt, dass wir böse sind. Jesus sagte an das Volk gerichtet, wie könnt ihr Gutes tun, die ihr böse seid? Das ist aber böse, Eberhard, was du da sagst. Nein, das ist die Wahrheit. Aber es klingt böse, ne? Wenn man sagt, die Menschen sind böse. Wir sind böse. Irgendwann werden wir jemandem etwas Böses tun. Wo kommt denn das her? Also hier ist klares Wasser, reines Wasser. Ich nehme an, es ist nicht vergiftet, kein Arsen drin. Ich probiere mal. Dankeschön. Schmeckt gut, wie Wasser. Aber wenn das nachher, habe ich schon mal gesagt, wenn das nachher schwarz ist, ja, ohne dass ich etwas dazu getan habe oder was anderes, ne, dann ist das irgendwie vergiftet vielleicht oder verdreckt. Und wenn wir unser Herz richtig durchschütteln, dann kommt da immer was Böses hoch. Da ist immer ein Bodensatz. Ja? Aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Dieberei und so weiter. Und es gibt nur einen einzigen Menschen, der ein 100% reines Herz hat. Das ist der, der hier spricht und das erklärt. Jesus Christus. Er ist vollkommen. Ich nicht, du nicht. Und die größte Katastrophe deines Lebens wäre, dass du das nicht begreifst. Dass du das nicht erfasst, dass du das nicht einmal durch die Ohren in dein Herz gehen lässt. Das wäre dramatisch. Und Jesus wird es sehr praktisch. Es heißt ja hier, dann, wenn er nicht Buße tut, also nicht umkehrt, werdet ihr ebenso alle umkommen. Na, was sagt denn Jesus hier? Das ist aber ein bisschen robust. Vers 2. Noch einmal, und er antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer vor allen Galiläern Sünder waren, weil sie dies erlitten haben? Das ist eine rhetorische Frage, auf die man keine Antwort geben muss. Und er gibt sie selbst. Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Das ist eine scharfe Abbiegung, die Jesus hier nimmt. Aber die ist wichtig. Jesus nimmt diese falsche Theologie unter Beschuss. Er weiß, dass diese falsche Meinung zur Selbstsicherheit und Selbstgerechtigkeit führt. Hätte mich nie getroffen, Entschuldigung, hätte ich nie erlebt. Also in meinem Leben ist alles geordnet. Ich bin bereit, Gott zu begegnen. Und wenn ich so manchen Menschen frage, glaubt sie, dass sie in den Himmel kommen? Ja, eigentlich schon. Und warum? Ja, also, so schlimm bin ich jetzt nicht. Was heißt so schlimm? Ja. Und dann kommen gute Werke. Irgendwelche Begründungen. Wie oft habe ich das gehört in Gesprächen? Bei Straßeneinsätzen, bei Büchertischen. Glauben Sie, dass Sie in den Himmel kommen? Ja, ich glaube, es reicht schon. Wirklich? Woher weiß man das, ob man in den Himmel kommt oder nicht? Ja, so schlimm bin ich nicht, ich habe keinen umgebracht. Und so weiter. Und wenn man dann den Maßstab Gottes hört, 10 Gebote, wie viel hast du übertreten? Das ist keiner, der nicht irgendein Gebot übertreten hat. Und eine Übertretung reicht, um in die Hölle zu kommen, weil Gott einfach absolut heilig ist. Und deshalb sagt Jesus etwas über Buße. Ein komisches Wort für unsere Ohren heute, muss man erklären. Kommen wir gleich dazu. Aber wenn es uns gut geht, wenn wir gesund und reich sind, dann denken wir vielleicht, ja, das haben wir verdient, das haben wir uns erarbeitet. Dabei ist das alles nur geschenkt. Und das dachten die auch, ja, es geht uns ja gut und wir haben das Unglück nicht erlebt und es geht uns auch in Ordnung so. Das haben wir verdient, weit gefehlt. Die gute Nachricht, nun, Umkehr kann jeden retten. Hier redet Jesus nun plötzlich von dieser Umkehr, von der Buße. Die Juden wussten, was er damit meint. Das bedeutet Gesinnungsänderung. Sich total und radikal an dem Gott Israels ausrichten und die bösen und schlechten Taten lassen, stattdessen aus Glauben und innerer Überzeugung wirklich Gutes tun. Johannes der Täufer hatte ja bereits vor dem öffentlichen Dienst von Jesus über die Notwendigkeit der Umkehr gepredigt. Und damit macht er sich wahrlich keine Freunde, aber er bereitete Jesu Weg und Verkündigung vor. Er war ein Bußprediger, der Johannes der Täufer. Die gute Nachricht also ist, Jesus Christus bietet hier die Chance zur Umkehr. Umkehr kann jeden retten. Jeden, der sich bewusst und willig auf seine eigenen Verfehlungen besinnt. 10 Geboten, du sollst nicht lügen. Ja, sollst nicht begehren und. Ganz viele. Da kann sich jeder prüfen. Und das Prüfen fängt immer bei Gott und seinem Maßstab an. Gott ist heilig. Nicht am Sündenregister irgendeiner Kirche. Die Juden verstanden, was Jesus mit Umkehr meinte. Davon hat er immer wieder gesprochen. Auch wenn das heute für viele ein Fremdwort ist. Damals war es kein Fremdwort für die Leute. Sie verstanden das. Sie sollen umkehren, ihre bösen Taten bekennen, einsehen, dass sie gesündigt haben, also das Ziel Gottes nicht erreicht haben und ein neues Leben unter Gottes Herrschaft beginnen durch die Vergebung, die Gott schenkt. Wir können die Dinge nicht wieder gut machen. Wir machen sie insofern gut, indem wir es einfach sagen, ich habe gesündigt, ich habe gestohlen, ich habe gelogen, bitte vergib mir. Und Gott verspricht. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist wunderbar. Nun haben wir es nötig, umzukehren? Das musst du für dich beantworten. Wie bekommen wir das raus, ob ich es nötig habe, umzukehren? Indem ich regelmäßig und aufrichtig auf Gottes Wort höre, es lese. Es wirkt wie ein Spiegel, der mir zeigt, was im Argen liegt. Vor vielen Jahren meiner Jugend, Sportunterricht, 1. Stunde. Ich sitze auf dem Barren. Sport, Geräteturnen. Der Sportlehrer sagte noch damals, durfte man das noch sagen, heute sollte man das nicht mehr sagen. Jetzt mache ich einen deutschen Mann aus dir. Also er wollte mich ein bisschen in Form bringen und kräftig und so. Und dann guckt er mich so an und sagt, hast du heute früh die Zähne geputzt? Sagte ich, ja. Mhm. Du hast da noch was Weißes. Ach so. Bin danach in die Kabine verschwunden, habe kurz in den Spiegel geguckt, sagt, tatsächlich, da war noch ein bisschen Zahnpasta. Wenn man in den Spiegel schaut, sieht man Dinge, die andere schon längst gesehen haben. Wenn man in den Spiegel des Wortes Gottes schaut, sieht man Dinge, die andere mir schon längst hätten sagen können. frag andere Leute, ob du perfekt bist. Du bist nicht perfekt. Aber manche glauben, sie sind fast perfekt und es reicht für den Himmel. Und selbst wenn die Leute dir schmeicheln, Gottes Wort schmeichelt mir nicht, aber es sagt mir die Wahrheit und das brauche ich. Ich brauche einen Arzt, der, wenn ich krank bin, mir genau sagt, was mein Problem ist. Und das war gut für unseren lieben Bruder Walter, dass die Ärzte herausgefunden haben, was sein Problem ist. Und das war zunächst wie eine Katastrophe. Oh Schreck. Oh Schreck, das ist gar nicht so easy hier. Das müssen wir irgendwie wieder gut hinbekommen als Ärzte. Es kommt auf die richtige Diagnose an. Und die richtige Diagnose bekommen wir durch Gottes Wort. Und dann, wenn wir die Diagnose haben und erkennen, wer wir sind und wo unsere jeweiligen Sünden sind, dann können wir umkehren, das meint Buße tun. Das heißt nicht, ich zahle ein Bußgeld bei Gott und dann ist okay. Ich spende etwas in die Gemeindekasse oder ich tue ein paar gute Werke und dann ist es abgebüßt oder abgearbeitet. Das ist nicht Buße. Wir kennen den Begriff Bußgeld und jeder von uns hat vielleicht schon mal als Autofahrer auch einen Gruß bekommen mit Foto. Ich habe schon ein paar bekommen, weil wenn man 20.000, 25.000 Kilometer fährt und man müde ist, dann kann es sein, ups, war das 70? Aha, man ist nicht vollkommen. Wir sollten nicht mutwillig rasen, das ist ganz schlimm. Und dann zahlen wir ein Bußgeld und dann ist es okay. Aber bei Gott kann ich nicht einfach sagen, ich spende dir 100 Euro, ist es okay? Oder 150? Nee, so geht das nicht. Wir bekennen unsere Sünde, unsere Übertretung. Wir stehen einfach dazu, dass wir da was verbockt haben, dass wir gesündigt haben. Und dann wird Gott uns vergeben, wenn wir darum bitten. Das tut Jesus gerne. Und jetzt setzt Jesus noch ein Unglück obendrauf. Als ob das nicht genug wäre. Also das ist ja schon robust. Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Jetzt kommt ein Oder. Viertens, oder Vers 4 besser gesagt, Vers 4. Die schlechte Nachricht vom Unglück. Verse 4 bis 5. Da heißt es, oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie tötete. Meint ihr, dass sie vor allen Menschen, die in Jerusalem wohnen, Schuldner waren? Jesus gebraucht genau die gleichen Worte noch einmal. Als ob ihm nichts anderes einfallen würde. Ganz genau, es fällt ihm nichts anderes ein dazu, als den Nagel noch tiefer reinzuhauen. Vers 5. Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Also es kann jeden treffen. Damals traf es also die 18 Leute, von denen jetzt Jesus spricht, die offensichtlich Opfer eines baufälligen Turmes waren, denn er fiel auf sie. Pfusch am Bau. Könnte in Deutschland demnächst die nächste Brücke einbrechen? Könnte schon. Ich habe mit einem Ingenieur gesprochen, oder Techniker ist er, der gerade damit beschäftigt ist, sehr viele Brücken zu inspizieren und festzustellen, was da jetzt gemacht werden muss. Und das sind Hunderte in Deutschland. Und ich bete immer, wenn ich unterwegs bin. Aber ich bilde mir auch nicht ein, dass es auch mir als Christ nicht widerfahren könnte, dass ich vielleicht über eine Brücke fahre und den Abgang mache. Nicht, dass ich jetzt davor Angst hätte, aber ich bin ein sehr geerdeter Mensch. Mir ist schon so vieles widerfahren, dass ich sage, es kann alles passieren. Aber ich bin ja immer Gottes Hand. Und das ist gut zu wissen. Das heißt, wenn in Dresden eine Brücke einbrechen kann, und die ist eingebrochen, zusammengebrochen, oder kann das woanders auch passieren? Ich will keine Angst verbreiten, aber ich will sagen, Leute, wir leben in einer Welt, in der es Katastrophen gibt, in die wir auch geraten können. Und die größte Katastrophe ist, du bist nicht vorbereitet. Das ist der Punkt. Und das will Jesus klar machen. Hier ist kein Mensch unmittelbar, der Gewalt ausgeübt hat. Ja, vielleicht war der Architekt, der Bauherr nicht vernünftig. Vielleicht hat man die Wartung irgendwie übersehen. Was auch immer passiert ist, oder es kam ein starker Sturmwind. Es wird nicht näher erklärt. Jesus sagt es einfach nur kurz und knapp. Auf die der Turm in Siloa fiel und sie tötete, die 18. 18 Menschen. Auf einen Schlag, deren Leben ausgelöscht. So plötzlich. Wie viele Tote, wie viele Verletzte, wie viele traumatisierte Menschen hat es doch in dieser Welt durch Katastrophen und Unglücke schon gegeben. Im August 1988, schon lange her, starben 70 Menschen durch den Flugunfall bei der Flugschau in Rammstein. Das Jahr zuvor war ich dort auf einer Flugschau. Beeindruckend. Das Jahr danach starben 70 Menschen auf der Rammstein Airbase. Viele der Verletzten oder Beteiligten sind bis heute geplagt mit körperlichen oder seelischen Leiden. Die Psychologen, welche die Opfer des Unglücks betreut haben, sprachen einmal im Radio davon, wie die Opfer mit dem Leben nicht mehr zurechtkommen, nachdem sie das erlebt haben. Sie sagten, diese Opfer sind traumatisiert, wie man das heute so sagt. Und wie geschehe das? Sie haben es erklärt. Sie sagten, das geschehe durch die Konfrontation mit der Endlichkeit des Seins. Und das ist der Kern dieses Schocks, was uns auch merkwürdig fasziniert und erstarren lässt, dass wir sagen, so plötzlich kann man aus dem Leben gerissen werden. Gerade noch habe ich doch noch mit ihm gesprochen. Und das zeigt uns einen Spiegel, dass auch wir vergänglich sind, ich vergänglich bin. Ich weiß auch nicht, ob ich heute noch meine Frau wiedersehen darf, das weiß ich nicht. Aber ich will vorbereitet sein, wenn ich heimgehe zu ihm, zu meinem Herrn. Und ich will zuversichtlich sein, dass meine Frau da nicht alleine sein wird, weil der Herr Jesus bei ihr ist. Mit diesem Trost darf ich leben. Ich muss jeden Tag damit rechnen. Ich muss jeden Tag damit rechnen, dass mein Sohn, der behindert ist, von dem ich viel erzählt habe, doch einmal auf die Straße läuft und nicht nach links und rechts schaut und von einem LKW erfasst wird. Damit lebe ich, seitdem er gehen, laufen kann. Wie oft ist er uns weggelaufen? Ich rechne täglich damit, dass es passieren kann. Und ich sage nicht, dass es dann ganz einfach wäre, das anzunehmen. Aber wir wollen realistisch sein. Aber wir dürfen alle diese Befürchtungen, die ja nicht ganz unbegründet sind, diese Möglichkeiten von Unglücken in Gottes Hand legen. All eure Sorgen werfet auf ihn, heißt es. Denn er ist besorgt um euch. Das gilt es, zu entsorgen, was mich besorgt, damit ich mich um das Reich Gottes kümmern kann. Meine Frau ist heute Nacht wieder dreimal aufgestanden, die Nacht davor auch dreimal aufgestanden. Es besorgt mich. Aber ich gebe diese Sorge ab. Und ich muss es immer wieder machen. Und so musst du es auch machen. Ich bin nicht besonders in der Situation. Jeder von uns hat Sorgen. Und wir wissen, man kann Sorgen nicht miteinander vergleichen und Lasten und Nöte. Aber die schlimmste Sorge und die schlimmste Erfahrung ist die, dass wir nicht vorbereitet wären, wenn es soweit ist, wenn unser letztes Stündlein geschlagen hat. Dort, wo man mit dem plötzlichen, unerwarteten Tod durch einen Unfall knallhart konfrontiert wird, wie auch zum Beispiel bei diesem tragischen Zugunglück in Eschede 1998, wo 101 Menschen gestorben sind. Da legt sich bei vielen Verletzten oder angehörigen Menschen ein Nebel über ihre Seele. Sie sind total veränderte Menschen. Ein Mitbruder, Mitpastor, mit dem ich im Dienst war, er ist einmal in einen tragischen Verkehrsunfall geraten. Ein VW-Bus mit jungen Leuten ist auf die Gegenfahrbahn in Flammen aufgegangen. Und er hat das alles miterlebt als erster Unfallhelfer. Er ist innerhalb von wenigen Tagen grau geworden. Und er war verändert. Er wollte helfen und hat dann auch erfahren, dass er eigentlich die Falschen rausgeholt hat. Aber das kann man nicht wissen. Damit muss man klarkommen. Und das verändert uns, weil wir nur Menschen sind und schwer damit klarkommen können. Aber wir dürfen das Gott abgeben. Katastrophen wie diese mit dem Turm oder eben Naturkatastrophen passieren. Und wir können dann nicht einfach weglaufen. Ich erinnere mich, das war am 3. September 1978, da war ich rund 15 Jahre alt. Ich lag sonntagmorgens daheim in meinem Bett und das Bett wackelte seltsam. Komisch, denke ich, warum wackelt mein Bett? Ich steige aus dem Bett aus und es wackelt immer noch. Und dann merke ich, das ist wohl ein Erdbeben, mein erstes Erdbeben, das ich erlebt habe. Und ja, das war ein Erdbeben der Stärke 6, also nichts Dramatisches, aber es war von der Schwäbischen Alb bis nach Stuttgart spürbar. Ein Gefühl der Ohnmacht beschleicht einen dann. Gut, das Haus blieb stehen und es sind eigentlich nicht viele Schäden entstanden. Aber wir wissen um Erdbebenregionen, Japan, der Türkei, wo es erschütternde Beben gab und Tausende von Menschen sterben oder starben. Sind Japaner schlimmere Menschen wie die Deutschen? Oder die Türken schlimmere Menschen wie wir? Nein. Wenn wir nicht Buße tun, können wir genauso ebenso umkommen. Jeder hat Umkehr nötig. Den einen Menschen trifft ein tödliches Unglück, den anderen trifft der Lottogewinn. Egal, was die Menschen trifft, sie sind deshalb nicht besser oder schlechter als alle anderen. Und Jesus will uns genau diesen Zahn der Selbstüberhebung ziehen, wo wir uns einbilden, naja, das wäre mir nicht passiert. Oder diese Leute sind besonders schlimm, deshalb, naja. Nein, wir alle sind gerichtsreif. Jeder von uns. Und das Gericht lag auf Jesus am Kreuz. Und wer an Jesus glaubt und seine Schuld ihm bekannt hat, der steht nicht mehr unter dem Gericht und Zorn Gottes, sondern unter der Gnade Gottes. Und er hat Frieden mit Gott. Und er hat Hoffnung im Leben. Egal was kommt, bleibt Gott meine Festung, meine Zuversicht, meine feste Burg, auf den ich vertrauen darf. Das darf jeder Christ für sich sagen. Ich war in einer Gemeinde zu predigen und ich wusste um eine Geschichte, von der ich ja hörte, und die haben wir auch über Heukelbach durch einen Flyer bekannt gemacht. Es waren zwei Männer eines Tages unterwegs, ist etwa 5, 6 Jahre her. Ja, vielleicht auch schon 7 Jahre, ich muss genau nachgucken. Die waren aus Attendorn. Sie waren spazieren, haben sich unterhalten. Plötzlich zog ein Gewitter auf und beide wurden vom Blitz getroffen. Jäh, sofort. Einer von beiden wurde aus dem Leben gerissen, der andere hat es überlebt. Und ich habe mit dem Überlebenden gesprochen kurz. So kann das gehen. So plötzlich. Die Wahrscheinlichkeit, vom Blitz getroffen zu werden, ist relativ gering. Aber es geht nicht darum, ob wir vom Blitz getroffen werden oder nicht, oder vom Auto überfahren werden oder nicht. Es geht darum, ob wir vorbereitet sind auf unseren persönlichen Abgang von dieser Erde. Und ich weiß, das ist ein unangenehmes Thema. Eberhard, musst du heute so negativ sein? Musst du über die bösen Menschen reden? Musst du über den Tod reden? Ja, weil Jesus davon gesprochen hat. Aber weil sich damit eine Hoffnungsbotschaft verknüpft, verbindet. Wer Buße tut, ist auf ewig geborgen in Gott. Komme, was da wolle. Gott bleibt deine Festung. In seinen Armen sind wir geborgen. Ich will abschließend noch unsere Fantasie ein bisschen bemühen. Wir vergleichen einmal die Menschheit mit Fallschirmspringern ohne Fallschirm. Ja? Also schwer vorstellbar. Normaler hat ein Fallschirmspringer einen funktionierenden Fallschirm und wir wissen, was passieren kann, wenn er nicht funktioniert. Und ich weiß, das gibt es also nicht, aber wir sind jetzt alle im Flug, im freien Fall sozusagen, von oben, weit oben nach unten. Alle Menschen ohne Fallschirm im freien Fall. Der eine wird früher, der andere später den tödlichen Aufprall erleben. Denn, soweit ich weiß, ist die Statistik unerbittlich. Von 100 Menschen werden 100 sterben. Es gibt ganz wenige Ausnahmen in der Bibel, Henoch. Und dann vielleicht die Gemeinde Jesu, ja, die entrückt wird vor der Trübsalzeit. Aber wir müssen damit rechnen, dass wir das Zeitliche segnen, also sterben. So, es hilft nicht zu sagen, mir wird das nicht passieren, ich werde weich landen. Es hilft nicht zu sagen, der da vor mir ist abgestürzt, der hat das selber vermasselt. Es ist nur eine Frage der Zeit und dann wird jeder unten ankommen. Und warum sterben wir eigentlich? Ganz einfach, weil wir Sünder sind. Manche wollen ja diskutieren, ob sie Sünder sind oder nicht. Und ich beende diese Diskussion sehr schnell, auch im Unterricht bei uns in der Bibelschule, wobei da selten die Frage gestellt wird. Der Beweis, dass wir Sünder sind, liegt darin, dass du stirbst. Jesus hätte nie sterben müssen. Er starb sich selbst. Er hat sich für dich hingegeben, für mich. Er hat den Tod nicht verdient. Ich habe ihn verdient, du hast ihn verdient, weil wir Sünder sind. Der Sünde Sold ist der Tod. Richtig? Richtig. Das sagt die Bibel. Die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben. Also Gott kann uns begnadigen, wenn wir Buße tun. So, und jetzt sind wir alle im freien Fall. Und jetzt ist die Möglichkeit, dass wenn wir Buße tun, wir zwar auch aufprallen können, wir können sterben, wir werden alle sterben, wenn wir nicht entrückt werden, aber die Frage ist, wo kommen wir hin, nachdem wir gestorben sind? Und ich glaube fest, aufgrund der Zusage Jesu, der gesagt hat, niemand wird sie, also seine Schafe, aus seiner Hand rauben. Dass, wenn ich sterbe, oder eines meiner Kinder stirbt, oder meine Frau, die wir an Jesus glauben, beim Herrn Jesus sind. Bei der Heimat, im Himmel, in der Wohnung, die Gott vorbereitet. Heimweh. Kennst du das? Ich habe Heimweh. Nicht nach Baden-Württemberg, Stuttgart, wo ich groß geworden bin. Himmlisches Heimweh. Dort, wo kein Leid ist, kein Geschrei, keine Krankheit. Und da können viele von uns mitfühlen. Ja, wir sind noch hier und ich blase keine Trübsal. Ich bin, glaube ich, ein fröhlicher Mensch, habe meinen Humor nicht verloren. Aber so lustig ist es nicht immer im Leben. Aber doch bleibt es, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Warum? Weil ich Vorfreude habe auf das, was kommt. Also noch einmal die gute Nachricht, Umkehr kann jeden retten. Jesus meint, jeder Mensch muss noch während des Fluges, in diesem Bild gesprochen, noch während seines Lebens einsehen und erkennen, dass er Hilfe braucht, Vergebung braucht, weil er in äußerster Lebensgefahr schwebt. Umkehr heißt also in diesem Fall, ich erkenne meine wahre Lage und ergreife den rettenden Fallschirm, den Jesus mir anbietet. Jeder muss praktisch die Hand Jesu ergreifen. Er muss unter den Schirm des Höchsten fliehen. Nur er kann uns von diesem jähen Aufprall retten. Nachdem wir aufgeprallt sind auf dieser Erde ohne Gott, werden wir ewig in der Hölle sein. Jesus hat öfter über die Hölle gesprochen als über den Himmel. Nicht, weil er Angst machen wollte. Wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, dann achte ich sehr auf Stoppschilder. Warum? Weil die LKWs in der Regel einfach ein bisschen mehr Power haben als ich. Und weil ich sehr viele Wegkreuze sehe, wo ich weiß, da ist ein Verkehrsteilnehmer umgekommen. Das heißt, Warnschilder wollen mir nicht Angst machen, aber sie wollen mir helfen und uns Verkehrsteilnehmer, dass der Verkehrsfluss optimal läuft. Gottes Warnschilder, Gottes Warnung in der Bibel und auch die Warnung vor der Hölle dient nicht dazu, uns pure Angst zu machen, nackte Angst zu machen. Angst kann manchmal auch hilfreich sein, ja. Aber es sind Warnschilder, dass wir in uns gehen, dass wir unser Leben überdenken, dass wir uns korrigieren und Buße tun und unser Leben ordnen, um Gott zu begegnen. Der Regisseur James Cameron sagte über das Geschehen auf der Titanic, Zitat, was an Bord der Titanic geschah, spiegelt die menschliche Neigung, die Realität nicht wahrnehmen zu wollen. Sie sagten, dieses Schiff kann nicht sinken. In Wahrheit meinten sie, wir werden niemals sterben. Insofern ist die Titanic eine Metapher, also ein Bild, auf die Unabwendbarkeit des Todes. Wir fahren alle auf der Titanic, ohne es zu wissen. Richtig? Ich denke ja. Er hat das gut beschrieben. Jesus hat von Katastrophen gesprochen, nicht um Angst zu machen, sondern damit wir uns vorbereiten. Matthäus 24, Vers 6 bis 8, dort heißt es, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Von Kriegen und Kriegsgerüchten. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Der NATO-Generalsekretär Rutte ist gerade ganz aktiv dabei, zu sagen, wir müssen uns auf den Krieg vorbereiten. Nun, Krieg ist immer im Interesse von einigen, aber nie im Interesse der Masse. Das wissen wir. Lukas 21, 25 und 28, ein großer Abschnitt, ich lese nur daraus. Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Angst der Nationen und Ratlosigkeit. Jesus hat nicht gesagt, es wird alles besser, die Menschheit wird immer besser, sondern es geht den Berg ab, salopp gesagt. Und Jesaja 26, Vers 9 sagt, denn wenn deine Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Die Erde ist gerichtsreif. Unsere Gesellschaft, unser Land ist gerichtsreif. Um nicht zu sagen, wir sind schon mitten im Gericht Gottes. Es wird anders in Deutschland. Aber wir haben eine Botschaft. Als Christen. Das Evangelium. Und können sagen, kehre um zu Gott. Kehre um zu Gott, lieber Mitmensch. Denn wenn deine Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Was ist denn eigentlich Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist zu bekommen, was man verdient hat. Was haben wir verdient? Also ich habe den Tod verdient, wenn es um Verdienst geht. Die Hölle habe ich verdient. Aber es geht nicht nach Verdienst. Wenn wir glauben, geht es nach Gnade. Dann sind wir Beschenkte. Wird dem Gottlosen Gnade zuteil, lernt er nicht Gerechtigkeit. Im Land der Geradheit handelt er Unrecht und sieht nicht die Hoheit des Herrn. Begnadigung funktioniert nur, wenn ich sage, ich habe gesündigt. Ja? Und Gott begnadigt den, der seine Sünde bekennt. Aber viele sehen ihre Sünde nicht ein und dann wird es schwierig mit der Gnade. Also, Umkehr kann jeden retten. Was beabsichtigte Jesus mit seinen Aussagen über zukünftige Katastrophen und Leidenszeiten? Will er uns einfach nur Angst machen? Will er Panik verbreiten? Nein, er warnt uns vor einer echten Gefahr. Sie liegt darin, dass wir unvorbereitet und plötzlich aus dem Leben gerissen werden können, ohne überhaupt nachgedacht zu haben oder gehört zu haben und vernommen zu haben, dass du und ich, dass wir unsere Knie vor Gott beugen müssen. Das wäre die Katastrophe. Vor Gott zu stehen und sich daran zu erinnern, damals, als ich diese Predigt hörte von Eberhard Dahm, habe ich es nicht wirklich ernst genommen. Ich dachte, was schwafelt der denn da? Was erzählt er denn da? Ne? Und dann stehst du irgendwann vor Jesus und du musst dich hinknien und das wirst du tun. Wir haben gestern von den Dämonen gehört. Die haben ihm gehorchen müssen. Und dann ist es zu spät. Dann merkst du, was für eine Katastrophe. Und die gilt es abzuwenden. Dass du nicht an Jesus glaubst und ohne Glauben an Jesus stirbst. Das wünsche ich dir nicht. Ich wünsche dir, dass du umkehrst zu Jesus. Jesus sagte, oder die Bibel sagt in Johannes 5,24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Hat. Nicht er bekommt es irgendwann, er hat es. Und kommt nicht ins Gericht. Das ist das Endgericht, an dessen Ende die ewige Verdammnis steht. Der kommt nicht in dieses Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wie geht das mit dem Glauben? Indem ich glaube, dass Gott die Wahrheit sagt über mich, über meinen wahren Zustand, dass ich ein Sünder bin. Einer, der die Ziele Gottes nicht erreichen kann, aber der mir in Gnade begegnet, wenn ich ihm Recht gebe. Und warum sollte ich einem allmächtigen Gott, der die Wahrheit ist, nicht Recht geben? Wer das nicht tut, tut Unrecht. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben hinübergegangen, übergegangen. Diese Zusage steht fest. Wer glaubt, hat ewiges Leben. Und das wünsche ich dir. Wir wollen beten. Stehen wir dazu auf. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir von Herzen, dass du uns die reine Wahrheit einschenkst und auch sagst, was gilt, was zählt im Blick auf die Ewigkeit. Wir sind Todgeweihte, ob wir das fühlen oder nicht, ob wir es glauben oder nicht. Ich danke dir, dass du uns Weg, Wahrheit, Leben bist, dass du König, Priester und Prophet bist, dass du uns die Wahrheit sagst, damit wir gerettet werden. Und ich bete darum, dass du heute Morgen durch deinen guten Heiligen Geist redest in unseren Herzen, uns zeigst, was da nicht in Ordnung ist im Blick auf unsere Beziehung zu dir, damit wir es ordnen, damit wir umkehren und Buße tun und unsere Schuld dir bekennen. Danke, dass du uns gerne annehmen willst, wenn wir so kommen, wie wir sind und unsere Schuld dir sagen und dich ernst nehmen als unseren Herrn und Schöpfer. Dir sei Dank, Herr, dass du ein so gnädiger, so ein liebevoller Gott bist. Amen.